Herzlich willkommen zurück zu Adeptus Geilmann.
Hallo.
Wir sind wieder da, normaler Podcast. Wir haben ultra lange nicht einfach so reingepodcastet.
Und ich habe eigentlich ziemlich Bock. Also wir haben jetzt vorher gesagt, worüber wollen wir reden und waren so...
Keine Ahnung. Und dann war es aber so, das gibt's. Also man kommt schnell wieder rein.
Genau.
Wir haben gerade fettes so Content-Meeting gemacht, wie wir in Zukunft den Kanal strukturieren.
Mhm.
Sollen wir das einfach ankündigen? Weil dann haben wir so ein bisschen den Druck, das auch zu machen.
Unbedingt.
Ja.
Also ich glaube, es ist ja jetzt schon aufgefallen, Ruben, du bist ja auch voll reingegangen jetzt so die letzten Tage. Ein Video von mir ist rausgekommen, dass wir, nachdem wir Dawn of Fire abgeschlossen haben, haben wir so ein bisschen umstrukturiert.
Wir sind hungrig.
Und wir haben ganz viele Ideen. Und es wird weiter diesen Podcast geben, wo wir einfach so quatschen für alle, die halt Bock haben auf Podcast. Es wird weiter Buchbesprechungen geben. Ich bin ganz viel am Lore inhalieren.
Ja.
Aber wir werden auch weiter die Lore-Videos machen, wie wir sie jetzt die letzten Tage rausgehauen haben.
Und wir haben jetzt einen fetten Upload-Plan gemacht. Mhm. Der geht los am 23. März.
Mhm. Tragt es euch ein.
Bis dahin haben wir natürlich auch noch coolen Content, weil es kommt was wahrscheinlich zu der ganzen Maelstrom-Geschichte so drumherum. Da bin ich gerade schon tief in der Recherche, um euch da direkt, sobald wir irgendwie Zugriff aufs Buch haben oder die ersten Reviews kommen, dass man da geil was vorbereiten kann. Das kommt hoffentlich noch vorher. Und dann haben wir aber auch noch, ich habe Dark Imperium angefangen.
Mhm.
Das heißt, wir gehen direkt nach Dawn of Fire weiter in der Ära Indomitus. Wir nehmen heute noch was auf zum Nightbringer, passend zu 500 Worlds. Und den einen oder anderen Happen haben wir bis dahin noch. Und dann geht's am 23. los. Und da haben wir dann immer feste Wochentage. Und zwar montags gibt's Warhammer News. Da fasse ich euch einfach zusammen, was ging letzte Woche so ab. Das wird sich größtenteils wahrscheinlich halt so um die Warhammer-Community-Artikel drehen, was irgendwie passiert. Was kommt so in Pre-Order jetzt in der nächsten Woche? Was für Modelle kommen raus? Was für Lore-Entwicklungen stehen vielleicht an? Welche Black Library-Bücher kommen raus? Solche Geschichten oder halt große News, wenn irgendwie dann mal das Dawn of War 4-Release-Datum angekündigt wird. So Sachen machen wir immer dann schnell Montag eine Runde News. Dann dienstags gibt's im Wechsel den normalen Adeptus Geilmann Podcast, wie heute, wo wir einfach drüber quatschen, was so abgeht gerade in der Warhammer-Welt. Und das wechselt immer zweiwöchentlich ab mit Buchbesprechung. Da starten wir dann mit Dark Imperium rein. Am Mittwoch gibt's dann immer das Rogue Trader VOD. Wenn ich Rogue Trader am Stream spiele, kommt dann Mittwoch die Folge raus. Donnerstags gibt's ein Lore-Video von Salim, so wie jetzt das 500 Worlds-Video. Und Freitag gibt's noch eins von mir, wie das Huron-Video.
Super
nice. Und dann machen wir sonntags, machen wir noch Specials. Nicht jede Woche, aber immer, wenn's was Neues gibt. Wenn's ein neues Kampagnenbuch gibt, Warhammer History, werden wir nach den Kampagnenbüchern wieder dick reinstarten.
Genau, also Dark, ich sag immer genau, das ist mir jetzt aufgefallen. Ich weiß nicht, irgendwann habe ich damit angefangen. Ich glaube, es war in einem Battle Report Stream, ja, dass ich immer so, du hast so, ja, und bei Boarding Action ist so und so. Ich so, ja, genau. Und dann, genau. Das ist so drin, dass ich das rauskriegen
Man möchte. Gewöhnt sich so Dinge ab. Ich sag total oft irgendwie, ist mir aufgefallen.
Ja.
Ich habe dann auch so manchmal, als ich das Red Corsairs Video geschnitten habe, das Huron-Video geschnitten habe, und das 500 Worlds Ding habe ich so manchmal so Sätze gehabt, wo zweimal irgendwie drin war. Und ich war so, was ist denn los?
Und
das muss ich mir abgewöhnen.
Also das war wirklich so ein Ding. Also ich muss mir genau abgewöhnen, weil mich nervt das selber. Wenn ich die Dinge nochmal nachhöre, denke ich mir immer, nee, es kann nicht sein. Also ich bin dann immer so peinlich berührt. Ich brauche irgendwie andere Wörter. Sehr nice. Alles, was du gesagt hast, war sehr richtig.
Aber so einen ganzen Satz dann auch, wenn ich meinen Satz beendet habe, so, dein letzter Satz hat mir äußerst gut gefallen.
Das war also, alles
muss ich
sehr
sagen, da
akkurat.
Hast du genau den Punkt getroffen, das war super akkurat. Das und ist wie so eine ChatGPT-Antwort. Wenn Leute so ChatGPT, diese Sprachfunktion benutzen und das auch so ein Ding ist, wo ChatGPT irgendwie sagen könnte, so, yo, euer sagt irgendwie, ja, das hast du aber wirklich super gesagt, mein Freund. Also da freue ich mich schon drauf, wenn du mir wieder was reinschreibst.
Da kann ich zwei Dinge aus dem Nähkästchen, so ein bisschen behind the scenes erzählen dazu. Aber erstmal, wir haben Dark Imperium, haben wir ausgewählt, einfach weil es gut zu Dawn of Fire so passt und zur aktuellen Lore.
Und ich glaube, wir wollen einfach mal diese ganzen Indomitus-Ära-Bücher abarbeiten, ne? Also wir haben auf jeden Fall noch The Great Work auf der Uhr, wir haben Genefather auf der Uhr, Son of the Forest haben wir schon gehabt. Mhm. Und das Angron-Buch, was ich vergessen habe, wie es heißt, Red Angel.
Aber wir hören auch euch, weil wir hatten in den Kommentaren ganz oft so stehen, fangt doch mal an mit zum Beispiel Gaunts Geister.
Ja.
Das wurde uns in den Kommentaren öfter empfohlen. Und ich war jetzt ein paar Tage unterwegs, wieder im Auto mit der Familie und war dann so 3 Stunden Autobahn. Du gehst jetzt einfach in Gaunts Geister rein. Das wurde dir jetzt schon so oft empfohlen. In den Kommentaren stand es. Viele haben gesagt, ey, das ist ein super Einstieg in 40k allgemein. Und da dachte ich mir, komm, das hörst du jetzt.
Ja.
Und ich glaube, auch wieder eine Anni, da hatten wir ja schon mal mit Orkboss so einen Moment, wo sie dann doch irgendwie immer so war, ah nee, Warhammer, und dann doch interessiert. Mhm. Und da war es so, dass sie dann zwischenzeitlich meinte so, Moment, Moment. Ich so, ich habe so Pause gedrückt. Ich dachte, sie pennt. Ich so, was ist denn los? Gegen wen kämpfen die jetzt da gerade? Und ich war so, ah ja, okay, die kämpfen gerade auf einem Planeten, und habe ihr das so ein bisschen erklärt. Und sie war so, ah, das sind die und die. Ich so, ja, das sind die und die. Und muss auch sagen, ich habe das gehört und hatte sofort Content-Ideen für den Kanal.
Geil.
Ob das jetzt ein Video ist, wo man sagt, mit welchen Büchern steigt man ein?
Ja.
Oder wieso solltet ihr Gaunts Geister lesen? Oder ich mache einfach mal ein Gaunts Geister, ich mach's dir schmackhaft Video.
Ja.
Deswegen will ich jetzt gar nicht so auf den Inhalt eingehen.
Das ist auch guter Content, ne? Das ist so ein richtig, das ist für diesen Sonntagsslot, sehe ich das. Ja.
Wo wir dann einfach, weil ich dann auch merke, wir gehen halt, ich gehe in die Kommentare, uns wurden Dinge empfohlen, und ich denke mir so, komm, nicht immer, es gibt ja so, man lässt sich so Dinge empfehlen und ist dann so, ja, ja, guck ich mal rein, und dann macht man's nie, aber da habe ich's gemacht, und vielen Dank. Vielen Dank, ich bin gerade in Gaunts Geister drin, Dark Imperium wird besprochen.
Ja.
Und dann wollte ich noch 2 Dinge behind the scenes so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht verrate ich auch zu viel. Erstens, was?
Ich glaube, ich lasse mich ganz kurz noch was zu, okay, Dark Imperium sagen, was ich loswerden muss, wo wir gerade da sind. Ich habe jetzt 75% gehört und ich habe diese blöde Spotify-Funktion benutzt. Und ich habe Angst, wann es abkackt. Weil, zum Kontext, Spotify hat jetzt Hörbücher drin, aber gleichzeitig gibt es die Hörbücher auch als Playlist. Und diese Playlist, die kannst du halt mit jedem Abo hören, einfach. Die Hörbücher brauchen aber so ein extra Abo.
Mhm.
Das hat, da hast du mich ja vorgewarnt, weil ich habe so Salim einen Screenshot geschickt und war so, ey, geil, Spotify speichert endlich ab, wo ich in meinem Hörbuch dran bin. Und dann machst du so, nee, das ist nur ein Bait. Das ist irgendwie nach 10 Stunden sagt der dir dann, jetzt musst du noch mehr
zahlen. Jetzt musst du noch mehr zahlen oder ein teureres Abo abschließen.
Ja. Und das Kranke ist, ich habe dann das teurere Abo recherchiert. Und ich weiß nicht, was es kostet. Aber das gibt ja einfach nur 15 Stunden Hörbuch extra im Monat. Und das noch Krankere ist, es rechnet nicht die Zeit, die du aktiv hörst. Weil ich höre ja gerne so Sachen auf doppelter oder anderthalbfacher Geschwindigkeit, damit ich ein bisschen Meter mache. Und es rechnet das dann um. Das heißt, es sind nicht 10 Stunden, die ich real gehört habe, sondern wenn ich es auf doppelter Geschwindigkeit gehört habe, habe ich nur 5 Stunden.
Die Schweine. Und ich hatte den Moment, dass du hast gesagt, okay, wir schließen Dawn of Fire ab, hör mal Silent King.
Ja.
Oder da ist unsere Aufnahme. Und kurz, so ein paar Tage vor dieser Aufnahme war dann so, und er hob seinen Bolter. Ja, wenn du weiterhören möchtest. Und ich war so, nein, oh Gott. Und dann war ich so, shit, wo kriege ich denn das her? Und dann dachte ich, dass das vielleicht jemand auf Spotify kostenlos, gibt's aber nicht. Es gibt's nur in diesem Modell, in diesem Bezahlmodell. Oh Gott. Und dann war ich so in Panik und war dann so, ach nee, jetzt willst du aber auch kein Audible abschließen.
Ja.
Und war so, nee, ey, shit, was machst denn du, wenn ich jetzt ankomme und Ruben sage, ich konnte nicht weiterhören? Dann kriege ich die Löffel angezogen. Deswegen bin ich dann, ich hatte dann Gott sei Dank so ein Probeabo bei Audible und war dann so, ja, okay, ich wollte aber jetzt auch nicht für die letzten 4 Stunden 10 € zahlen.
Ja.
Das ist mir dann doch ein bisschen viel.
So. Vielleicht da mal als Frage in die Kommentare. Habt ihr eine Seite oder einen Anbieter wie Spotify, den man alternativ nutzen kann, wo es die Sachen so gesammelt gibt? Weil eigentlich, ich bin jetzt auch wieder auf Audible. Aber eigentlich will ich auch früher oder später jetzt von Spotify weg, aus ethischen Gründen. Aber ich tue mich da super schwer mit, weil ich da halt alle meine Playlists irgendwie der letzten 10 Jahre habe. Und das ist so ein bisschen, das erpresst einen so ein bisschen emotional. Weil ich habe da meine ganze Pen-and-Paper-Musik, ich habe da meine ganzen Playlists und so. Aber da gibt's ja auch diesen, ich glaube, jeder erste Sonntag im Monat oder sowas ist ja auch so Tag so europäischer digitaler Unabhängigkeit. Und ich will weg von diesen amerikanischen Anbietern. Und Audible ist natürlich halt auch Amazon. Und da will ich eigentlich auch weg. Aber die Frage ist, wo hörst du den Kram dann? Also, wo geht man hin? Und auch wenn ich dann wieder bin, ich will mir eigentlich ein Kindle kaufen, damit ich auch mal mehr von dem Kram lesen kann, weil ich da auch nochmal in einem besseren Tempo durchkomme. Aber bei einem Kindle selber bin ich dann auch wieder bei Amazon. Schreibt da gerne mal irgendwie in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt, wo man das, also ob es europäische Firmen gibt. Ich meine, gut, Spotify ist jetzt auch theoretisch eine europäische Firma, aber da gibt's ja einen ganz anderen Rattenschwanz hinter. Da müssen wir jetzt auch gar nicht so tief drauf eingehen. Aber ich will da irgendwie wohin, wo es cool ist, wo ich gerne mein Geld ausgebe.
Es wird immer komplizierter, wenn man irgendwie sein Gewissen reinhalten möchte, an ganz vielen Stellen. Da wollen wir auch nicht zu politisch werden.
Ja.
Das verstehe ich schon und es hat auch immer so ein Geschmäckle, auch bei mir. Ich habe halt ein Kindle und denke mir, wieso hast denn du dir nicht irgendwie ein anderes E-Book geholt? Das war halt im Angebot, ich habe es mir geholt, ich habe das irgendwie durchgerechnet und war so, nice, ich will halt Siege hören. Und auch was das Ganze, jetzt habe ich gerade gesagt, ich wollte jetzt für 4 Stunden, wollte ich mir jetzt nicht für einen Zehner das Hörbuch holen. Dann denke ich mir wieder, da gibt's ja Leute, die irgendwie, die haben, dessen Job ist es, sich da hinzustellen und uns das schön schmackhaft vorzulesen.
Ja.
Die will man ja auch irgendwo supporten. Dann bin ich aber an dem Punkt, ich mache halt Content daraus und wenn ich dann irgendwie für jedes Hörbuch 30 Euro latze, dann haben wir entweder keinen Content oder ich bin arm. Also ich bin da auch immer so hin und her gerissen, dass ich mir denke, ich gönne halt denen auch ihren Hack, aber ich bin halt selber so, ja, jetzt habe ich irgendwie mein Premium und in dem Premium ist es halt drin und deswegen nutze ich das.
Das hat das
aber
Ding,
dann ist es dann doch irgendwie gekappt.
Bei Black Library gucke, du zahlst halt 34 Euro pro Audiobook.
Ja, was und aber auch irgendwo ist richtig ist, weil da ist halt ein Sprecher da. Ja.
Aber es tut mir leid, aber ich zahle keine 34 Euro für ein Warhammer-Buch. Weil dafür weiß man auch nie, wie die Qualität ist. Also wenn ich mir jetzt, also wenn ich 9-mal 34 Euro für die Dawn of Fire Hörbücher ausgegeben hätte, dann wären das 306 Euro für
ein Band 6.
Ja. Und dann wärst du so, sag mal, wollte ich mich eigentlich komplett hops nehmen irgendwie?
Das ist immer so dieses, da bin ich wirklich hin und her gerissen. Ich lese am liebsten, ich lese auch super gerne auf meinem Kindle und lese auch gerade Uriel Ventris, habe ich jetzt weitergelesen, habe die ersten 2 Bücher durch, bin jetzt mitten im dritten. Das ist halt super entspannt. Ich bringe meinen Sohn ins Bett, da ist halt das Zimmer dunkel, da brauche ich keine Nachttischlampe und lese. Das ist aber dieser einzige Moment am Tag. Ansonsten bin ich ja die ganze Zeit am Kochen, Putzen, Care-Arbeit und da ist es halt super entspannt, wenn du halt nebenbei Hörbuch hörst.
Das ist halt auch das Ding, ich muss halt ultra viel malen.
Ja.
Und wenn ich dann halt da sitze und male, ja, ich kann mir halt einen Twitch-Stream reinfahren, aber ich kann mir auch schon mal ein Hörbuch für Geilmann reinfahren und da fehlt mir dann auch manchmal dann einfach die Lesezeit, wenn ich halt noch irgendwas fertig machen muss und dann sitze ich halt abends da und male, dann ist es halt super. Aber ja, also schick
Boarding-Action-Gelände, habe ich Silent King gehört, Boarding-Action-Gelände fertig gemacht, war dann Montag im Stream, hab gezockt. Also das ist so, du kannst Dinge gleichzeitig machen. Ich kann halt nicht lesen und gleichzeitig.
Ich will mir auch nicht jedes Warhammer-Buch physisch kaufen.
Ja.
Das ist halt auch das Ding, weil ich habe nicht genug Platz. Ich kann mir das nicht alles ins Regal reinstellen für Bücher, die ich einmal lese. Also will ich schon irgendwie einen digitalen Weg haben. Deswegen, wenn ihr da Input für uns habt, schreibt es mal super gerne in die Kommentare, wie ihr das vielleicht macht, was es da für Wege gibt, die vielleicht halt auch von Spotify und Audible wegführen. Ich müsste das auch nochmal tiefer recherchieren, aber wenn ihr da einen Input habt, gerne.
Obwohl ich sagen muss, ich habe ja immer, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Sofa sitze und Fernsehen gucke und so rechts in mein Regal spinse, dann sehe ich da Eisenhorn, dieses dicke, fette Eisenhorn-Buch. Ja. Und ich bin so ein Typ, so dicke, fette Bücher, das macht was mit mir.
Das ist auch cool.
Das ist schon cool. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe Eisenhorn, da sind ja 4 Bücher drin in diesem Sammelband. Und ich hatte so einen Moment von, liest du die jetzt alle komplett nochmal? Und ich war kurz davor und dachte mir, ja, du liest jetzt. Und in 3 Stunden bringst du deinen Sohn ins Bett und dann stehst du halt in einem dunklen Raum und musst dein Kindle rausholen. Und das Buch, Sammelbuch, dann nochmal als Kindle kaufen, das mache ich dann nicht.
Ja.
Und da bin ich schon so, ich würde Bücher mehrfach lesen, da bin ich schon ein Typ für. Da muss ein bisschen Zeit dazwischen sein natürlich, also ich lese die jetzt nicht hintereinander doppelt. Aber da war ich schon so, es wäre schon geil, mal wieder Seiten in der Hand zu haben.
Ich finde das auch nice, aber das Problem ist halt, ich stehe dann in meinem 10 Quadratmeter Studentenzimmer und frag mich dann, wohin mit dem Scheiß? Es steht schon alles voll. Mhm. Ich sammle ja auch noch Mangas. Und ich finde, Mangas sind für mich ein bisschen wertvoller als ein Buch für Serien, die ich gerne mag, weil du dann noch diese optische Komponente hast. Also da finde ich es dann für mich noch wichtiger, das auch mal physisch zu haben. Zum Beispiel einfach, dass ich Berserk im Regal stehen habe. Das will ich nicht nur digital haben, das will ich auch physisch haben. Das macht mir einfach Freude, da dann reinzugucken, weil man, also dieses Artwork gedruckt zu sehen, das ist mir dann bei Wörtern ein bisschen egaler, muss ich sagen, wenn es halt nur ein, in Anführungsstrichen,
versteh
nur
ich.
Text ist.
Der Platz, aber, es ist halt wirklich eine Platzfrage, weil ich wohne da halt auch nicht alleine in der Wohnung. Und Anni hat natürlich ihr Recht, ihre Sachen da irgendwie auszubreiten.
Ja.
Ich hatte auch überlegt, mir mal so einen dicken, fetten Schuber One Piece zu holen. Und dann habe ich festgestellt, es sind so viele Chapter. Ich glaube, ich lese das über die Manga Plus weiter. Weil du bist halt wirklich dann arm. Und auch was so Warhammer-Bücher angeht, so Eisenhorn, das steht halt dort und das ist cool. Aber ich habe halt ein Kleinkind zu Hause. Und der denkt sich halt bei Büchern, ich kann die nicht lesen, aber die sind cool. Ich kann die essen, ich kann die... Letztens so, Anni hat so einen dicken, fetten ihr Kreuzworträtsel, so ein Buch, weil die gerne Kreuzworträtsel macht. Und dann irgendwann haben wir nicht aufgepasst. Da hat er sich das rausgezogen, hat sich das angeguckt und es hat so dünne, feine Seiten. Und die machen so schön rasch. Und dann war er so, schupp, schupp. Und eh du das registrierst, ne, du bist ja am Wuseln, du bist irgendwie am Machen. Dann läuft irgendwie die Mikrowelle gerade, weil du das Essen warm machst fürs Mittagessen. Und auf einmal macht's ging und nach dem ging hörst du nur, rutsch, rutsch. Und du bist so, oh Gott, lass es nicht Eisenhorn sein. Rennst um die Ecke und bist so, ah, Kreuzworträtsel. Und Anni kommt nach Hause und ist so, the fuck. Ja, da musst du auch aufpassen. Also du hast dann schon mal so eine Kniehöhe, über Kniehöhe, fast Hüfthöhe, weil er sich strecken kann. Ja. Da kannst du keine Bücher hinstellen. Also du musst schon stapeln und dann mit dem Platz.
Was dann natürlich auch noch dazu kommt bei den Warhammer-Büchern, ist halt immer, sobald du irgendwas lesen willst, was älter als 2 Monate ist, ist das Buch halt auch weg. Mhm. Also so, ich war noch mal im Buchladen am Wochenende und hab mal so geguckt und hatte ich The Scouring in der Hand. Mhm. Das war da. Und dann war ich so, ich glaube, vielleicht soll ich erstmal Siege lesen, bevor ich irgendwie da reingehe. Und dann hatte ich noch den Nightlords Omnibus in der Hand. War so, oh, geil, den hätte ich auch schon gerne.
Ja,
aber ich
habe halt
die 3 Bücher auch einzeln noch zu Hause rumliegen. Und dann war es halt so, na.
Ich werde es mir höchstwahrscheinlich nach Uriel Ventris, wenn ich da mit dem Kindle durch bin, als Sammelband, hole ich mir dann die Nightlords. Das will ich lesen. Ich glaube, das will ich lesen. Das will ich genießen, weil mir das so viele Leute empfohlen haben. Und den Rest höre ich halt nebenbei. Ich merke das auch. Ich habe jetzt Gaunt's Geister angefangen. Und beim Hören habe ich gedacht, das ist so gut.
Ja.
Ich würde es gern lesen.
Und dann noch eigentlich, was ich zu Dark Imperium sagen wollte. Da reden wir nächste Woche dann drüber. Das kommt auch noch vor diesem Contentplan-Ding. Ich fand es bis jetzt irgendwie ein bisschen underwhelming.
Dark Imperium?
Ja.
Mhm.
Es war nicht schlecht, aber es war auch nicht gut. Also es war so, es hat sich angefühlt wie so leicht unter Dawn of Fire 1 und 9. Weil ich habe das Gefühl, zur Zeit, wo Guy Haley Dawn of Fire 1 und 9 geschrieben hat, hatte er für sich so Charaktere wie Gaiman und Belisarius Call viel mehr ausgearbeitet. Und die fühlen sich sehr viel runder an in den beiden Büchern.
Mhm.
Und in Dark Imperium 1 fühlen die sich noch so ein bisschen sperrig an. Also auch nicht schlecht, aber Gaiman ging nicht so flüssig runter wie jetzt in einem Dawn of Fire 9 oder 1, muss ich sagen. Das fand ich interessant, weil es krankt da, glaube ich, ein bisschen daran, dass Dark Imperium vor Dawn of Fire geschrieben wurde.
Ja, ich habe es ja jetzt zum zweiten Mal vor einiger Zeit wieder angefangen. Da waren wir ja mitten in Dawn of Fire drin.
Ja.
Und da sind mir auch Dinge aufgefallen. Also als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich es anders empfunden.
Ja.
Ich möchte jetzt nicht zu viel wegnehmen, weil ich glaube, das, was ich sagen würde, das will ich jetzt nicht in dem Video vorwegnehmen.
Oh, ja.
Sondern das machen wir dann halt in dem Dark, sonst wiederholt sich's.
Eine Sache muss ich aber ganz kurz drüber sprechen. Und zwar, je mehr Bücher ich aus dieser Zeit lese, aus dieser Anfang Indomitus-Ära-Zeit, wo ja auch Devastation of Baal ist ja auch schon ein paar Jährchen, glaube ich, älter, ne?
Mhm.
Wann kam
das weiß ich, aber da muss ich auch sagen, Devastation of Baal hat ich schlimmer gedacht, als du mir davon erzählt hast, als ich es dann gehört habe, fand ich es cool.
Aber
ich habe halt Dante.
Gehört,
ich habe Dante und dann fühlt sich das halt an wie so ein Zweiteiler, der wirklich so, das ist so ein Ding.
Ey, von 2017 ist das.
Ja.
Das musst du dir mal vorstellen. Das ist 8 Jahre her und da ging es schon darum, dass Gaiman schon im Imperium Nihilus war.
Mhm.
Und dann haben wir diese ganze Zeit dazwischen erst ausgefüllt bekommen über die Jahre. Das ist total absurd.
Es ist absurd. Ich muss aber auch sagen, es ist jetzt nicht scheiße. Es ist cool. aber die Gesamttrilogie fand ich schon, hatte schon starke Momente. Ich würde es so formulieren wollen, weil es gibt so ein paar Stellen bei Dark Imperium, gerade im ersten Teil, da kann man wirklich drüber reden, ist das cool oder nicht. Aber die Gesamttrilogie, die hat schon starke Momente. Also wie gesagt,
ich fand es auch nicht schlecht.
Ja.
Ich finde es krankt nur daran, dass es eine etwas ältere Publikation ist, wo GW sich, glaube ich, noch nicht so sicher war, was die mit der ganzen Indomitus-Ära machen. Weil auch es da wieder so viel um die ungezählten Söhne geht, die ja eigentlich in Donnerfire schon auserzählt werden und sowas. Und das fühlt sich manchmal einfach so ein bisschen sperrig an. Und was ich aber sagen wollte ist, je mehr Bücher ich aus der Zeit lese, wie Devastation of Bard und Dark Imperium 1, desto mehr verstehe ich diese anfängliche Frustration über Primaris Space Marines. Mhm. Weil du hast so Dark Imperium und hast diese Geschichte und immer wieder in Dark Imperium 1 gibt es dann Kampfszenen, die für die Story mega egal sind.
Die meine ich. Das wollte ich jetzt nicht sagen, ach so, aber die meine ich. Ja. Das sind die Momente, wo ich mir denke, das sind die schlechteren Momente. Ja,
wo dann so primare Space Marines halt gegen irgendwas kämpfen. Und das ist immer wie so ein Actionfigur-Werbespot. Weil in der ersten Kampfaktion ist es dann so, ja, und er hatte eine Inceptor-Rüstung an. Das ist eine viel bessere Rüstung mit einem viel besseren Jump-Pack als die alten Firstborn Space Marines. Und
die Assault-Bolter.
Viel bessere Waffen. Und die Intercessor, der Intercessor-Sergeant vermisste die Flexibilität der alten taktischen Trupps. Aber eigentlich war es auch viel geiler jetzt mit den neuen
Primaris-Trupps. Oder der Inceptor, das fand ich zum Beispiel eine coole Stelle, wo der, ja, jetzt reden wir über Dark Imperium. Ich breche jetzt hier ab. Aber ja, es gibt so ein paar Stellen, wo man sich dann denkt, es gibt dann auch später eine Stelle, die liest sich im Dark Imperium, liest die sich wirklich so wie eine Werbung für die Dark Imperium Box, die rauskam. Weil ja, da hattest du ja Death Guard gegen die Space Marines.
Ja.
Und da war ja dieser Glockendude mit dabei. Der Death Guard, der hier so eine dicke, fette Glocke.
Ich glaube, das kommt jetzt gerade erst, glaube ich.
Okay, aber es gibt das Modell. Also ja, das Modell in Dark Imperium, ich glaube, das gibt's gar nicht einzeln zu kaufen oder nur in so einem Charakterset. Das ist halt der Death Guard-Typ, der hat so eine Glocke. Richtig geiles Modell. Und er wird eins zu eins beschrieben, was die Glocke macht, wie die dagegen kämpfen. Und das hört sich wirklich an wie so ein 90er-Jahre-Actionfiguren-Spot. Und dann kannst du mit der Glocke klingeln. Ding, 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 ding. Pass auf, hier kommen die Bolterschüsse. Also es ist ganz, ganz übel. Aber das hat GW nicht verloren. Also Leviathan, darüber kann ich ja reden, weil ich glaube, das werden wir so nicht nochmal besprechen. Leviathan kam mit der Leviathan-Box raus, gleichzeitig das Buch. Und wenn du dir das reinziehst, das ist per se kein schlechtes Warhammer-Buch. Aber da hast du wirklich so Momente von, du hattest den Neuro-Tyrant, das ist dieses dicke Gehirnvieh für alle, die nicht Bescheid wissen. Das ist dieses Charaktermodell für den Tyranniden. Das hat einen sehr präsenten Auftritt und wird da wirklich präsent so, da kamen die Tentakel und sein Riesenhirn pochte, bum, 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 bum. Wahnsinn. Also es fehlte dann nur noch das dann so, und wenn du jetzt zuschlägst, bekommst du noch 20 Thermaganten mit dazu oder Hormaganten. Oder der Non-Emissary, der ist ja als neues Modell rausgekommen, hat einen sehr, sehr präsenten Auftritt und ist dann so, er war der Vorbote des Schwarms und mit seiner Riesenkralle zerfetzte er den Space Marine. Er war mehr als nur ein Schwarmtyrann.
Denn er macht 2 Damage.
Und er macht 3 Damage mit der anderen Waffe.
Deswegen kann er einen Terminator in einem Hieb töten.
Und pass auf, er hat Psychic-Attacken.
AP3. Oh nein, der Terminator hat den Rettungswurf nicht geschafft.
Oder da kam ja die Lektoren wurden neu aufgelegt und dann so, ja, und da kam ein, also die werden dann nicht beim Namen benannt, aber du weißt, es ist ein Deathleaper, der jetzt mit seinen Tentakeln das Gehirn von so einer Guardsfrau auslutscht. Und du denkst dir die ganze Zeit, es fehlt nur noch, dass die dann dazu schreiben, und er saugte ihr das Gehirn aus mit seinen Tentakeln. Für 39,99 kann er auch bei dir auf dem Tabletop Gehirn aussaugen. Das ist immer sehr befremdlich, das ist dann so. Ja, es ist jetzt nicht die High-End-Qualität, die man von einem. Ja, und das merkst du ganz deutlich. Ich wollte auch jetzt gerade sagen, das liegt auch so ein bisschen an der Zeit, aber nee, es liegt ein bisschen am Autor und in welchem Zeichen das passiert. Ich lese gerade Uriel Ventris, das ist ja von 2003 und der zweite Teil war von 2005. Das ist streckenweise sehr, sehr Zählkost. Das liest sich streckenweise ein bisschen wie diese Groschenromane, die du beim Supermarkt an der Kasse neben den Zeitschriften hast oder am Bahnhof. Da gibt's ja diese, weiß ich nicht, diese Romantik-Notarzt-Bücher, die halt wirklich, die lesen sich wirklich wie durch eine KI gejagt.
Ja.
Ist ganz, ganz schwierig zu lesen.
Ja, ich finde, das ist halt, was man merkt quasi bei diesen Werbespot-artigen Büchern, dass GW da halt wirklich den Leuten mit der Einführung der Primaris Space Marines so besonders hart auf die Füße getreten ist, gerade den Leuten, die halt so eher in der Lore drin sind. Weil damals, weil für mich war es zu dem Zeitpunkt irgendwie so geil, es sind einfach geupscalte Space Marines und ich verstehe diese Frustration irgendwie über die Primaris Space Marines, dadurch mehr diese Bücher in Retrospektive nochmal zu lesen, weil wenn ich mir vorstelle, ein Dark Imperium 1, was dann im Zeitraum der Box rauskam und jemand ist eh irgendwie nicht so ganz glücklich mit der Geschichte über Primaris Space Marines und der liest das und dem wird dann die ganze Zeit so ins Gesicht gesagt, wie viel besser die sind und weil ja auch dann in Dark Imperium geil man die ganze Zeit nur die Primaris Space Marines in den Einsatz schickt und das ja glaube ich und Uriel Ventris das ja auch so erwähnt mit so und Kaiger glaube ich auch, dass sie so ein bisschen so salzig darüber sind, dass man merkt, dass Geilmann auch den Firstborn nicht vertraut und sowas. Und das ist irgendwie in der Lore dann auch ein interessanter Konflikt, aber es ist dann oft nicht qualitativ genug geschrieben und es wirkt dann eher so wie dieser Werbespot. Und weil da meinte ich ja damals, als ich zum Zeit des vorletzten Rock'n'Rumbles Devastation of Baal gehört habe, wegen Blood Angels, dass mir das da auch so am Ende aufgefallen ist, wie dann die Primaris eingeführt werden, dass Dante so halbtot aufwacht und so ist. Ah, es gibt jetzt übrigens diese neuen Space Marines, die viel besser sind als die alten. Und Gabriel Seth dann so ist, warte mal, wir haben doch mit dem Codex Astartes und so, und dann, was geht denn hier ab? Also, warum will denn jetzt hier dieser blöde Geilmann irgendwie uns ersetzen? Und dann Dante so ist, nee, ist doch geil,
ja, machen wir. Aber da muss man auch sagen, das ist so ein allgemeines Warhammer-Problem, so Stringenz kannst du halt abessen. Also gerade wenn man sich so Uriel Ventris das Buch reinliest, das sind keine Ultramarines, die man da liest. Also die reden manchmal, also es gibt Abschnitte, da reden die so religiöse Kackscheiße wie Black Templar.
Ja.
Als Ultramarines. Also diese Lore-Entwicklung, dass Ultramarines so komplett atheistisch sind, die kam später. Weil du hast halt in dem Buch auch so, ja, und er betete irgendwie 5 Rosenkränze für seine gefallenen Brüder, der Uriel Ventris. Ging irgendwie in die Kathedrale und fing an zu beten. Da hast du viel mehr dieses Mönchsorden-Ding noch, dieses Thema.
Ich meine, da sind wir ja noch, was sind wir da?
2003, vierte Edition. Ja, das ist super früh. Edition. Und da hat's wirklich noch so einen sehr religiösen Touch, was natürlich für mich als Ultramarine jetzt so ein bisschen befremdlich ist, weil aktuelle Lore ist, die beten halt nicht. Das machen Black Templar, aber keine Ultramarines. Das ist so ein Ding und das beißt sich dann stark mit Dark Imperium, dieses eine Uriel Ventris, dieses praktisch nur für Fans geschriebene, die treffen aufeinander.
Ja.
Da ist ja Uriel Ventris so, ja, ich habe eigentlich gedacht, dass du Geilmann, dass mich das gar nicht berührt, wenn ich das sehe, bist ja ein ganz normaler Dude. Und jetzt bin ich ja doch ein bisschen starstruck.
Ja.
Das ist aber nicht der Uriel Ventris aus den ersten Uriel Ventris Büchern, weil der ist so, der ist halt voll so, beim heiligen Gilliman, Amen, so, das widerspricht sich so komplett mit der aktuellen Lore. Also damit muss man leben, dass Lore 2003 komplett anders ist und dass GW auch nicht sich die Mühe macht, Charaktere dorthin zu leiten, sondern man hat so ein bisschen das Gefühl, ab jetzt ist es so. Das ist halt Warhammer Lore.
Aber komm.
Aber dann noch, was ich dazu sagen wollte, weil, ohne zu viel vorwegzugreifen, was so, weil wir ja oft darüber geredet haben, über Autoren und so Ding, und was das eigentlich ausmacht, wenn du halt einen guten Autor hast. Die Gaunts Geister sind ja von Dan Abnett, von meinem Lieblingsautor. Und ich saß im Auto auf dem Weg und es war schon wieder so ein Ding von, ich dachte nach Dawn of Fire, ich habe gar nicht mehr so Bock auf Warhammer-Bücher. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist einfach nur geil.
Ja.
Also dieses Hörbuch war auch super easy zu folgen. Es hat mich so reingezogen, dass ich war auf der Autobahn und ich dachte, ich wäre mit im Schützengraben. Das war so ultra nice beschrieben alles, dass ich mir dachte, ich muss darüber reden. Ich muss, also wir müssen darüber reden und ich glaube, deswegen wird es halt auch Videos dazu geben. Anni, die nichts mit Warhammer am Hut hat, hat es gehört und ich glaube, die war auch mit im Schützenkram, weil es einfach gut geschrieben war. Deswegen, da wird es Videos zu geben. Aber lass uns jetzt, wollen wir noch mal so ein bisschen.
Was hast du denn für Behind-the-Scenes-Sachen?
Ach so.
Ja.
Das ist mir bis. Wollen wir so transparent sein und sagen, dass wir, wenn wir Videos machen, dass wir uns ein Skript schreiben? Ist das
ja,
zu viel
klar,
verraten?
Ja.
Wir schreiben uns Skripts. Und ich habe mir jetzt mal ein Skript geschrieben für das letzte Video und war da sehr penibel und wollte da halt einfach ein gutes Video machen. Und dann habe ich mir das Video angeguckt. Man sieht so, ich rede in die Kamera frei und dann gucke ich ins Skript. Das war mir so unangenehm.
Ich glaube, das merkt man kaum.
Das war mir so unangenehm. Anni hat gemeint, wenn ich es ihr nicht vorher erzählt hätte, hätte sie es nicht gemerkt.
Ja.
Aber jetzt, wo ich es ihr erzählt habe, meinte sie, das ist wie, sie wusste von so einem Behind the Scenes von Herr der Ringe, wusste sie, da hat Sean Bean hat in einem Interview mal gesagt, sein erster Drehtag war Elronds Rat, Boromir spielt er, war Elronds Rat und er hatte den Text noch nicht drauf. Und da haben die dem praktisch seinen Text, den er sagt, haben die den an die Füße gelegt und die Kamera so gehalten, dass du siehst ja, wie er so in dem Rat sitzt.
Ja.
Und ist so, man kann nicht einfach nach Mordor spazieren. Und er sitzt halt so da und liest so seinen Text und ist dann so, du kannst nicht einfach nach Mordor spazieren. Und er guckte so ran und sie meinte, beim nächsten Video musst du das so machen. So dramatisch, ja. So. Aber die Wardens von Ultramar waren noch nicht besiegt. Ja, du hast aber,
man kann nicht einfach ins Imperium Nihilus reisen.
Ja, das geht einfach nicht. Oder, und dann dachten die Ultramarines dachten wirklich, also, dass sie als die jetzt Chapter Master besiegen können.
Der Astraklos kann man nicht einfach in den Mahlstrom reinfliegen.
Das geht halt einfach nicht. Das war so unangenehm. Ich habe mir auch für das nächste Video mir vorgenommen, ich rede ja grundsätzlich, rede ich frei. Und dann gibt's halt immer so eine Pause, wo ich mir dachte, okay, ne, damit es irgendwie eine Stringenz hat, damit ich da irgendwie gut durchkomme, ich werde das jetzt anders machen. Ich werde jetzt nur noch frei in die Kamera reden und euch nicht wissen lassen, dass ich ein Skript mir vorgeschrieben habe für die Videos, weil das war mir schon ein bisschen unangenehm.
Ja,
das
drauf.
Ist so. Fand ich aber witzig. Vielleicht mache ich das demnächst dann einfach so. Dramatisch.
Und was war die andere Behind-the-Scenes-Sache?
Das war ein Versuch, der kläglich gescheitert ist. Weil ich dachte mir, ich nehme für das nächste Video, was ich mir vorbereite, nehme ich eine Abkürzung. Weil ich habe das händisch geschrieben, weil ich schreibe das so, wie ich rede. Also ich rede dann vor mich her, wie ich es sagen würde, und tippe das halt. Also ich transkribiere praktisch das, was ich sage, selber.
Ja.
So. Und ich habe das gemacht für das eine Video. Und für das andere Video habe ich halt, ich habe meine Recherche genommen und dachte mir, ich hau jetzt alles als Prompter bei ChatGPT rein und lass mir praktisch, so wie ich rede, das Recherchierte ausgeben. Und hab gesagt, so rede ich, das sind meine Rechercheergebnisse, mach mir einen Text daraus. Das war Katastrophe. Das war so cringe, dass ich war so, ich hab so die App ausgemacht und war so, never again.
Ja.
Nie wieder.
Ey, das ist für mich auch so ein Ding. Ich hab ja einmal so ein bisschen damit irgendwie rumgespielt. Und seitdem habe ich es nicht einmal nochmal angemacht. Es ist einfach Kacke. Es funktioniert einfach
nicht. Das muss man sagen, alle schwören darauf und viel habe ich jetzt letztens mit einem Kumpel drüber geredet, der meinte so, ja, kreative Jobs, die werden halt aussterben, weil das wird so. Und ich habe das dann gesehen und ich habe das der Anni gesagt und habe gesagt, Anni, bitte sag mir, dass ich nicht so rede, wie der mir das gerade ausspuckt, die so, nee. Und ich habe das dann durchgelesen und das war so cringe, weil der hat dann versucht, mich zu imitieren und ich habe mir einfach nur gehofft, dass ich nicht so wirke auf andere Menschen, weil der war so, yeah, und jetzt gehen wir rein, voll cool, aber wisst ihr was, und jetzt wird's super cool und nice. Und ich habe dann nur so geschrieben, bitte weniger cringe, und dann hat er mir einen anderen Text ausgesprochen und es wurde schlimmer, und ich war so, ich habe das ja gemacht, weil ich mir dachte, Zeitersparnis, ab durch die Hecke, und man muss sich vorstellen, der Versuch war so, über die Hecke springen, aber ab hier hängen bleiben und so ultra fett in die Scheiße fallen, so war das, ich war so. Und dann habe ich gesagt, Pustekuchen.
Das machen wir nicht. Bei uns werden die Skripte noch händisch verfasst.
Das war ein Versuch, wo ich mir dachte, das kannst du niemandem erzählen. Das war mir jetzt einfach nur peinlich. Ich habe dann auch mir gedacht, weißt du, das erzählst du einfach nicht, dass du es gemacht hast. Tschüssikowski, die Skripte, das letzte, das vorletzte und auch das, was ich heute aufnehme, das kommt hier hin. Und es war auch ein beruhigendes Gefühl, weil ich mir dachte, ha, die KI kann mich nicht imitieren. Ich bin ich und so wie ich rede, das muss halt leider, die Zeit muss ich mir nehmen, da muss ich mich hinsetzen und das händisch schreiben und so schreiben, wie ich mir das denke, weil ist halt kein Switch Reloaded, also so wie heißt der, Max Giermann oder so, der würde mich, glaube ich, gut imitieren können, aber das ist halt auch ein Künstler und Mensch, eine KI kann es nicht. Und da war ich auch, deswegen erzähle ich vielleicht auch ein bisschen, weil ich auch ein bisschen stolz bin, weil ich bin so, ich kann noch, das bleibt bei mir. Diese geil, Kreativarbeit bleibt bei mir.
Wenn wir Max Giermann für ein Warhammer-Lore-Video kriegen würden.
Und er würde meinen genau imitieren.
Ja, und er würde dann so Salim imitieren.
Ja.
Hat auch so eine Maske an.
Ja. Deswegen, Hier könnt ihr euch sicher sein, das ist das KI-befreiter Content.
Ja.
Genau.
Das ist, weil KI ist Tech-Heresy.
Ja, und was für eine Tech-Heresy? Ich weiß ich nicht. Da will ich noch eine Entschuldigung von der KI, wie sie mich imitiert hat. Das war so wirklich unterirdisch schlecht. Das war unterirdisch schlecht. Das war unfassbar. Also das sind zwei Sachen, wo ich einmal sage, ja, ich werde nicht mehr ablesen, aber das, was ich ablese, das ist von mir.
Ja.
Und das kann ich mit Fug und Recht behaupten und da bin ich stolz drauf.
Ja.
Gut. Ja, wir wollten über verschiedene Hobbythemen reden.
Lass uns doch mal reingehen. Ich glaube, das ist das eigentlich das größte Thema.
Weil ich wollte noch eine Sache erzählen, weil ich dachte, du fragst
welche mich. Welche ist
es? Naja, es ging darum, dass ich das erste Mal 40k mit
einem. Ach, stimmt. Ja, das ist ein gutes Thema.
Aber wir haben keine Zeit.
Aber wir wollten, ja, lass uns erstmal in das andere Thema reingehen. Und dann machen und das wir das noch, dann machen wir das am Ende.
Weil
noch.
Ich bin ich ja, dass du fragst, und? Was ist so gelaufen bei dir im Hobby? Und da war ich schon so.
Direkt schon so viele Sachen.
Ja, und da war ich schon so, ich muss es erzählen. Okay, dann erzähl
ich es. Wir reden erstmal über das andere
genau.
Thema. Denn du hast das Gerücht mitgebracht eigentlich.
Es ist ein Gerücht. Das muss man dazu sagen. Es ist ein absolutes Gerücht, über das ich gestolpert bin. Ich habe keine verifizierte Quelle gefunden und ich glaube, es ist auch nicht verifiziert. Es ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken. Es kursiert so ein bisschen im Internet, dass Henry Cavill Titus spielen soll. Ist jetzt auch nicht das brandaktuellste Gerücht, aber es kam jetzt wieder auf, so mit 500 Words und Titus im Fokus. Henry Cavill spielt Titus. Und ich habe natürlich versucht, das irgendwie zu verifizieren, konnte es nicht, habe aber den Gedanken so ein bisschen mit mir rumgeschleppt, weil ich mir dachte, das wäre, glaube ich, nicht so geil.
Also ich bin da auch bei, das ist nicht so, also erstmal glaube ich, dass wenn Henry Cavill dieses Projekt umsetzt, sollte er nicht selber mitspielen. Also das ist natürlich ein Marketing-Aspekt, wenn dann Henry Cavill dann mitspielt, aber er sollte keine tragende Rolle spielen, weil ich glaube, er sollte sich einfach auf dann das Produktionelle fokussieren. Gleichzeitig bin ich ja aber auch, und das ist vielleicht ein bisschen eine unpopular Opinion, ich bin mir nicht sicher, ob Warhammer bei Henry Cavill in den richtigen Händen ist.
Mhm.
Und wie gesagt, wirklich vielleicht eine unpopular Opinion oder sehr sicher eine unpopular Opinion, weil ich habe das Gefühl, dass Henry Cavill zwar Warhammer cool findet, aber ich weiß nicht, ob er so richtig in der Essenz von Warhammer drin steckt. Weil ich mir vorstelle, der Mann ist irgendwie so einer der gefragtesten Schauspieler auf der Welt und er hat ja auch so, er hat irgendwie diese Custodes, aber hat ja auch irgendwann mal erzählt, dass er auch keine fertig bemalte Warhammer-Armee hat. Und ich frage mich, ob er da halt einfach auch, also auf welchem Stand ist er? Ist er auf dem Stand von vor 20 Jahren oder so? Und hat mal dann halt in der 4. Edition oder so bisschen Lore konsumiert und bisschen gezockt oder Modelle bemalt? Und ist er jetzt wirklich auf dem aktuellen Stand? Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, du brauchst eigentlich für die Warhammer-Serie einen Regisseur, der nicht zu tief in Warhammer drin ist. Der irgendwie halt das näher gebracht bekommt, aber keine so eine klare Vorstellung davon hat. Weil ich habe das Gefühl, wir als Warhammer-Fans, wir haben alle eine eigene Vorstellung davon, wie das Universum aussehen soll und auch in einem Serienkontext aussehen müsste. Und vielleicht wäre es sinnvoll, das jemandem Unabhängigem in die Hände zu geben. So ein bisschen so, wie man ja auch sagt, der Regisseur sollte nicht seinen eigenen Film schneiden, dass man da vielleicht so Leute wie Henry Cavill braucht, die Input geben. Aber es ist natürlich auch so ein super schwieriges Thema, weil dann bist du wieder bei dem Ding, naja, wenn es dann irgendein Hollywood-Regisseur ist und irgendwie so ein J.J. Abrams macht oder so, dann hast du halt irgendwie so ein Star Trek, Star Wars-Aufwasch im Gewand von Warhammer, aber es hat irgendwie auch nicht die Identität von Warhammer. Also ich bin da sehr zwiegespalten, wer da die richtige Person für wäre, was für eine Person du brauchst. Ich bin mir bei Henry Cavill mal so ein bisschen unsicher, weil ich das Gefühl habe, dass er irgendwie gerne über Warhammer redet, aber ich irgendwie es nicht einschätzen kann, wie tief er wirklich im Thema so drin ist. Weil es gibt immer so Sachen, die er sagt, wo man so ist, okay, er ist schon drin, aber ist er vielleicht auch zu tief drin? Und so eine Warhammer-Serie ist einfach so ein sehr heikles Thema irgendwie, dass es wirklich cool wird.
Ich glaube an Henry Cavill, was Nerd angeht. Was das Nerd-Dasein angeht, das kaufe ich ihm schon ab. Also man hat es ja auch gemerkt, so wenn man Witcher gespielt hat, wenn man die Bücher gelesen hat, wenn man ihn dann spielen sieht im Witcher, merkt man schon, der hat den Stoff schon inhaliert. Und wenn man, natürlich kann man sich immer die Frage stellen, wie viel ist Promo, wie viel ist wahr, aber das, was man immer wieder hört von seinen Kolleginnen und Kollegen, dass er schon am Set immer mal irgendwie in Konflikt geraten ist beim Witcher, weil er gesagt hat, nee, Moment, das ist nicht buchkonform. Mhm. Und er war dann auch raus und auch eine Anni, die jetzt irgendwie die Bücher gelesen hat, ich die Bücher gelesen habe und die Serie konsumiert haben, wir haben halt auch festgestellt, beide so, ja, es gibt halt schon Abweichungen. Und es ist halt schon so, dass man merkt dann, wenn man den ganzen Sachen Glauben schenkt, merkt man so, okay, wenn ich Henry Cavill wäre, ich wäre auch raus. Also wenn ich am Set stehe und die machen das da, ja, wäre ich, der die Bücher gelesen hat und auch Liebe, wäre dann auch so, nee, Leute, sorry, aber das ist halt nicht,
ich glaube,
cool.
Das ist genau da, wo auch ein bisschen meine Angst herrührt. Mhm. Weil bei Witcher hast du ja wirklich eine, da kannst du ja lore-accurate sein, weil es gibt diese Buchreihe,
mhm,
und die kannst du quasi, ja, da kannst du draus schöpfen. Bei Warhammer ist aber das Problem, es gibt ja nicht diese Buchreihe, die wirklich
Hey, Donnerfeuer! Ja. Was?
Einfach Donnerfeuer 6 als, ja, Film. Ja. Aber das ist für mich das große Problem, dass es halt bei Warhammer auf eine Art nicht so eine feste Lore-Akkuratheit, mhm, gibt. Weil gerade wenn wir dann wie bei den Ventress-Büchern von 2003 sind, wenn du jetzt die nimmst und sagst, ich will lore-akkurat sein wie die Bücher, das wäre eine Katastrophe.
Wäre eine Katastrophe,
wenn,
ja,
du dann diese alten Space Marine-Geschichten hast, die noch so eindimensional sind. Wenn du wieder halt, und ich finde so, auch wenn Dawn of Fire und Dark and Pyramids vielleicht nicht die allerhöchste Literatur sind, da sind trotzdem interessante moralische Konflikte dabei, mhm, die so angerissen werden, wo man sich Dinge zu denken kann. Und da sehe ich gerade so die moderne Space Marine Lore, da fällt mir immer mehr auf, oder ich kann mich immer mehr damit anfreunden, dass auch Space Marines eine größere Rolle in der Serie spielen. Wenn du, mhm, wirklich einen, so einen Charakter hast, der in die Richtung von einem Geilmann geht, es kann ja auch ein Titus sein in, mhm, der Serie, und der ein bisschen mehr nachdenkt und irgendwie auch Gewissenskonflikte hat, dann kann das schon ein spannender Charakter sein in der Serie. Aber es ist ein sehr schmaler Grat, welche Quelle der Lore du nimmst für Space Marines in der Serie. Und da bin ich, ich würde mich freuen, wenn Henry Cavill mich da vom Gegenteil überzeugt, aber ich habe da so eine leichte Skepsis, weil ich mir da manchmal nicht sicher bin. Aber wie gesagt, das ist eine sehr, das ist irgendwie so ein sehr eigenes Gefühl, mhm, für mich. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so generell die Masse widerspiegelt.
Ich glaube, das Ding bei Henry Cavill, also wie gesagt, ich glaube an sein Nerdtum, dass der das nicht faked. Ich glaube schon daran, dass da Nerd drinsteckt. Gibt ja ganz viele. Es gibt ja irgendwie Vin Diesel und Gary Oldman zockt irgendwie Warhammer mit seinen Kindern und weiß ich nicht,
jetzt
wer.
Kurz, also, ich muss ganz kurz
Und Ed Sheeran bastelt irgendwie seine Space Marines. Shia LaBeouf ist im Warhammer. Also es gibt ja, Warhammer ist ja wirklich verbreitet. Und deswegen glaube ich das schon, dass der Henry da schon im Thema ist. Man sieht ja auch auf Instagram immer mal Bilder, wo irgendwie irgendwo im Hintergrund, da kann natürlich auch gestaged sein, man weiß es nicht, ich war noch nie bei ihm zu Hause, aber da siehst du halt die Leviathan-Box im Hintergrund. Ja. In seinem Spielerregal, da ist die Leviathan-Box irgendwie im Hintergrund erkennbar, wenn du dreimal ranzoomst, und da ist auch irgendwie, wenn er irgendwie im Privatjet gerade rumfliegt, da.
Meinst du, hat auch Leviathan gelesen und dann war so, geil, Mann, die Box
brauche ich. Geil, Mann. Dass er dann halt dass er die Box hat, und er liest halt anscheinend auch Beckwin. Also Beckwin ist praktisch so ein Folgeroman zur Eisenhorn-Reihe, wo halt viele auch dachten, okay, es geht vielleicht in die Richtung, mhm, was ja auch schon cool wäre. Aber als ich dann so dieses Gerücht gehört habe von, er spielt Titus, da war so meine Hoffnung für die Warhammer-Serie instant kaputt. Aus dem einfachen Grund, Titus in Ehren, cooles Modell, Videospiele, alles cool. Ist es mir zu wenig? Mir ist es zu wenig und mir ist es zu sehr das oberflächliche Warhammer, was ich eigentlich nicht als Serie sehen, mhm, möchte. Wir denken da an ein, also wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, wo wir so ein bisschen drüber geredet haben, was wünschen wir uns für eine, ja, Warhammer-Serie? Und da haben wir auch gesagt, dass sowas wie Secret Level für uns eigentlich so ein mahnendes Beispiel ist, wie es nicht sein sollte. Und
obwohl es ja generell sehr gut ankam. Also
es kam sehr gut an, aber ich glaube eher bei Fans, weil wir haben beide die Erfahrung gemacht und es geht ja bei den, unsere Serienhoffnung ist ja, Leute für dieses Hobby zu begeistern. Das schaffen Videospiele, indem du das zockst und dir denkst, oh cool, wie episch, was steckt dahinter? Ein Tabletop, cool. Damit kriegst du Leute. Leute mit irgendwie Büchern, die einen irgendwie packen und mitreißen. Aber mit so stumpfen Gemetzel, das ist halt cool für Leute, die halt schon Blade Guard im Regal haben und die mal in Aktion sehen. Dann ist halt so, ja, cool.
Ich finde, was die Serie unbedingt transportieren muss, ist dieser Cosmic Horror Aspekt von Warhammer.
Es gibt ja ganz
der
viele,
ist mir
ja
super wichtig. Also, ich habe letzte Woche Iron Lung geguckt. Hast du davon gehört? Das ist der Film von Markiplier. Mhm. Von dem YouTuber. Kennst du den?
Nee.
Das ist so ein amerikanischer Horror-Let's-Play-YouTuber, weil der hat, glaube ich, auch andere Sachen gemacht. Meine Freundin ist Riesen-Fan. Mhm. Und die war so, ey, da kommt jetzt der Film, den er gemacht hat, ins Kino. Und der lief dann irgendwie auch erstmal, weil der nur für Freitag angekündigt. Und dann war ich so, okay, dann gehen wir rein. Und das war irgendwie auch ein ange-Warhammer-terer Film. Also da sowas in die Richtung könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil das hatte auch ein bisschen was von einem Event Horizon. Mhm. Und vielleicht wäre auch erstmal ein Film die richtige Herangehensweise. Der, es muss für mich nicht direkt Big Budget sein. Es muss für mich erstmal den Warhammer-Vibe transportieren und vielleicht schafft das besser ein Indie-Film, weil ich will. Also das Schlimmste, was für mich mit der Warhammer-Serie passieren kann, ist, dass da so eine Marvelisierung irgendwie, so ein Disney-Ding draus wird, dass es irgendwie direkt so ein Universe ist und irgendwie alles dann irgendwie verknüpft sein muss und irgendwie
das wäre der
vermiembar ist und so versecond-screenbar. Für mich, ich glaube, am ehesten würde ich halt so eine Indie-Produktion sehen, wo wirklich halt, und deswegen bin ich halt auch so bei Henry Cavill und Amazon so ein bisschen skeptisch, weil mir ist das zu groß irgendwie. Ich habe das Gefühl, das wäre besser aufgehoben bei irgendeiner Indie-Film-Crew. Und Iron Lung hat einfach bewiesen, dass so eine kleine Crew mit jemandem, der Passion dafür hat, weil Iron Lung ist eigentlich ein Indie-Videospiel, wo es darum geht, dass jemand in einer eisernen Lunge, also in so einem U-Boot, durch ein Meer aus Blut steuert. Und der Protagonist ist ein verurteilter Sträfling und seine Strafe ist es halt, mit diesem U-Boot zu fahren, weil das super gefährlich ist und er soll irgendwelche Koordinaten in diesem Blutmeer überprüfen. Mhm. Und der Background ist, dass die ganzen Sterne im Universum gestorben sind und die Menschheit jetzt nur noch auf so ein paar Monden und Raumstationen irgendwie existiert und versucht halt irgendwie zu existieren und das Leben der Menschheit irgendwie zu sichern und deswegen untersuchen sie dieses Meer aus Blut und es ist ein komplettes Kammerspiel, was dann sehr viel so Cosmic Horror Elemente bekommt. Und sowas als erste Warhammer Filmpublikation wäre perfekt, werde ich aber nicht bekommen, das weiß ich auch jetzt schon.
Weil da hängt zu viel Geld mit drin, das ist ein zu großes Ding. Ich glaube auch immer noch, dass GW da auch, ja, die werden sich da die Zügel nicht aus der Hand nehmen lassen. Und deswegen befürchte ich, dass wir gerade in eine Titus-Richtung gehen, weil die halt sagen, wir haben das Modell, wir haben die Videospiele, wir haben 500 Worlds, wir gehen in eine 11. Edition und wir wollen natürlich, dass die Leute nach Amazon gucken, in GW gehen und sich die Figürchen holen. Das befürchte ich, wird ganz viel kaputt machen, weil wenn du ein Kammerspiel machst, verkaufst du die Figürchen nicht.
Ja.
Und es ist nun mal ganz einfach so, dass Ultramarines, auch wenn das nicht bei jedem beliebt ist, das ist halt, wie hat es einer mal in den Kommentaren geschrieben, ist halt der FC Bayern. So, ich weiß nicht, was Fußball
ist. Ich muss sagen.
Aber ne, ist so ein Standardverein. Und Ultramarines ist halt von der Farbgebung her, deswegen sind die überall drauf. Das ist halt einfach das, was gekauft wird. Space Marines verkaufen sich halt am besten. Das ist so ein bisschen meine Angst. Und jetzt wollte ich noch mal zu Titus kommen. Ich finde, Titus wäre das denkbar schlechteste, weil der Charakter gibt mir viel zu wenig Facetten für das, was 40k eigentlich hat.
Besonders, er ist auch irgendwie jetzt in dem Punkt der Lore, ist er zu big, finde ich. Also ich finde jetzt als Warden of Ultramar hat er so eine große Rolle im Ultramarine Orden, dass du halt, wenn du eine Geschichte mit Titus jetzt erzählst, dann ist es direkt ein großes Lore-Event. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist für die erste Serie.
Mark my words, ich könnte es mir jetzt, wo du Disney erwähnt hast und Marvel, wäre es für mich nicht unrealistisch, dass die so ein Origin-Ding machen. Weißt du, so wie du einen Spider-Man irgendwie von einer Spinne gebissen siehst und dann zum Spider-Man werden lässt.
Ah.
Dass es halt so ist, du hast das Kind.
Du teilst es als Kind und dann.
Weil es bei Secret Level ja schon das Kind mit dieser verfluchten Seele und wozu wird er fähig sein?
Das wäre vielleicht sogar cool.
Und dann hast du aber so dieses, er wird operiert, er wird zum Space Marine, dann ist er ein Space Marine, dann guckt er halt grimmig die ganze Zeit durch die Gegend. Ich weiß nicht, ich sehe.
Ja, aber wenn die Serie damit endet, dass er die Ausbildung abschließt.
Ja, es kann aber auch gut sein, dass die erste Folge Intro ist. Und dann hast du ein Space Marine und dann hast du so ein Fight of the Week mäßiges oder früher war es ja Monster of the Week, da hast du irgendwie die Schlacht of the Week, nee, der hat irgendeine Mission.
Aber was geil wäre, wenn du reingehst und sagst, wir machen die Titus Origin Story und erzählen von seinem Leben als Kind auf einer imperialen Welt. Und er wird dann erst, sagen wir mal, es sind 10 Folgen. Und im Laufe dieser 10 Folgen wird er rekrutiert von den Ultramarines. Und dann erhältst du ein bisschen Einblicke in die Erschaffung von einem Space Marine. Das wäre wieder sehr cool, weil so würdest du auch, glaube ich, so das Thema Space Marines und Warhammer sehr gut erklären und könntest gleichzeitig noch menschliche Charaktere einbauen auf der Welt.
Das ist so wichtig.
Das könnte man wieder sehr gut, also das könnte ich mir wieder sehr gut vorstellen.
Ich hab das
aber das ist dann das Ding, dann kann halt Henry Cavill nicht Titus spielen. Weil wenn er als Space Marine rekrutiert wird, ist er halt 12. Und Henry Cavill kann schlecht einen 12-Jährigen
spielen. Er kann aber den fertigen Titus dann spielen.
Ja.
Wenn dann nach seiner Transformation.
So.
Es ist
das
halt
wäre dann auch cool, weil dann wäre es so ein witziges Easter Egg.
Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, wenn du Warhammer-Fans da draußen fragst, da werden ganz viele sagen, Horus Heresy oder das oder dies oder die Geschichte ja, weil wir sind halt so super krass im Thema drin. Aber ich habe jetzt festgestellt, also auch immer wieder, wenn ich so Warhammer so ein bisschen meiner Partnerin anteasern möchte, das machst du halt nicht, indem du über transhumane, muskulöse, super krasse Superkrieger, weil das ist ja auch in der Lore so, dass die halt über allem schweben.
Ja.
Da kriegst du gar keinen Zugang zu. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel zu von Gauns Geistern wegnehmen, aber hast du Band of Brothers gesehen?
Nee.
Band of Brothers war so einer meiner absoluten Lieblingsserien als Teenie oder als junger Erwachsener und Teen. Und ich fand das ganz, ganz groß. Also die Geschichte dazu ist, also der Soldat James Ryan kam ja 99 raus als Film. Das ist ja vielen bekannt und das ist einer so der Klassiker. Da geht's ja um den D-Day, wo dann Tom Hanks irgendwie als Soldat am D-Day auf der Normandie landet und dann sind die halt irgendwie in Frankreich und bewegen sich Richtung Deutschland, ist Zweiter Weltkrieg. Und der Film war halt so erfolgreich, dass dann halt der Tom Hanks als praktisch so Co-Producer die Serie entwickelt hat, so mit so dem Team da drum. Und die Serie beschreibt praktisch, also die Serie verfolgt praktisch eine Gruppe, ein Platoon ist es, oder Platoon ist vielleicht zu klein, ich weiß nicht, wie die Militärbegriffe sind. Eine Kompanie.
Eine Band, so kleine Gitarren
dabei. Band von Brüdern, genau.
Ja.
Also die begleiten eine Kompanie von der Ausbildung in Amerika, wie die halt irgendwie ausgebildet werden. Und dann werden die rübergeschifft nach England. Und dann steigen die alle in ihre Flugzeuge. Und ein Tag vom D-Day, also der D-Day minus eins, so Tag null, werden die einfach in Frankreich abgeworfen. Weil die sollen da schon mal klar Schiff machen, weil dann der Strandangriff kommt. Und das erzählt die Geschichte von diesem Flugzeug. Jägern, also von diesen Fallschirmjägern, Verzeihung, Fallschirmjäger. Und das Coole an der Serie ist, dass du am Anfang, vor jeder Folge, hast du praktisch alte Männer dort sitzen, die das erlebt haben, also die da waren. Und die erzählen dir dann, was die erlebt haben, Zeitzeugenbericht, und dann geht es in die fiktive Folge,
okay.
Was krass ist. Weil du hast einen Opa stehen, der sagt, naja, Ardennen-Offensive, ich lag da im Schützengraben, mir war arschkalt und auf einmal habe ich einen Peng gehört und mein Kumpel, der Peter, den hat's in 5 Fetzen gefetzt und ich habe da irgendwie nur unter der Hand gesehen. So. Also so grausame Dinge, oder der erzählt so, ja, ich bin da hin und habe mich da eingeschrieben und die haben gesagt, willst du mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug springen? Und ich war so, ja gut, mache ich, klar. Hab das unterschrieben, war 18 Jahre alt und dann Abfahrt. Und dann hörst du diese realen Geschichten und siehst dann die Fiktion und das hat mich komplett in den Bann gezogen. Das ist so ein bisschen Band of Brothers und das ist so sehr nahbar und menschlich. Und es wird, Gaunts Geister ist natürlich 40k und ganz weit weg von der Realität, aber es wird so ein bisschen oft verglichen mit Band of Brothers, auch wenn jemand in den Kommentaren schon geschrieben hat, dass Dan Abnett sich nicht an Band of Brothers orientiert hat, sondern an irgendwas anderes.
Ja.
Aber ich habe dieses Hörbuch angefangen, ich bin noch nicht durch Und es war wie Band of Brothers hören. Das heißt, du hast da Guardsmen oder du hast halt die Gaunts Geister, das ist halt eine Kompanie, angeführt von Ibrahim Gaunt, das ist ein Kommissar. Und du hast da wirklich diese Band of Brothers-Geschichte. Da hast du halt wirklich so bei Band of Brothers so, ja, ich habe halt super cool Baseball gespielt, deswegen kann ich halt gut Granaten werfen und sprinten so. Ist jetzt gesponnen, ist jetzt bei Band of Brothers nicht so, aber so dieses Ding. Und dann hast du halt bei den Gaunts Geistern, das ist halt einer so, ja, das ist so unser Typ, wenn wir jemanden brauchen, der Granaten weit wirft, dann, der war irgendwie Sperrweitwurf-Typ auf seinem Planeten, den nehmen wir dann. Oder wir haben da so unsere Dudes und dann kriegt halt so jeder Guardsman so einen Charakter und dann wird halt auch beschrieben so Gedankenstimme von irgendwie Generälen, die sagen, ja, es gibt Generäle, die schicken ihre Guardsmen halt zu Millionen in den Tod. Ja. Ich bin da aber nicht so, ich guck mir wirklich, ich will halt kein Kanonenfutter, sondern ich guck mir an, wo sind die Ressourcen meiner Leute, was können die gut, und dann teile ich die ein. Der eine kann halt gut Minen wegräumen, der andere, der ist halt super gut im Aufklären, der nächste ist so der gute Sniper. Und du merkst halt, wenn du das hörst, gibt's so ganz viele Parallelen zu Band of Brothers und ganz viele Parallelen so zu Zeitzeugenberichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Also ich habe auch, es gibt eine YouTube-Reihe, da sind so alte Deutsche, die im Wehrdienst waren, die erzählen so von ihrer Zeit. Die sagen so, wir wollten mit Deutschland so, das, wir haben halt unsere Pflicht gemacht, und da erzählen so, was sie erlebt haben. Und da merkst du halt so, wie so Generäle oder Leute, die halt so Verantwortung haben über den Trupp, so eine väterliche Verbindung fast schon haben. Die sagen, oh, ich habe hier meine Jungs. Und genauso ist es bei Gaunts Geister nur mit Guardsmen, ja, dass sie sagen, ey, ich habe hier meine Jungs, das sind meine Guardsmen und ich verschleudere die jetzt hier nicht im Krieg. Und da hast du so eine sehr, sehr tief menschliche Erzähl- und Sichtweise. Ja. Und du hast keine Space Marines, du hast kein, das hast du alles nicht. Und dann wird halt beschrieben, wie die da irgendwie durch den Schlamm robben und wie einer. Und das waren dann so Momente, wo ich dann dachte, höre ich hier überhaupt noch 40K?
Ja.
Das war so krass. Also ich saß im Auto und hab kurz vergessen, dass ich hier 40K höre, bis dann irgendwie beschrieben wird so, weiß ich nicht, Tom wichte sich den Schlamm von seinem Lasergewehr runter, also von seinem Visier runter. Und dann war ich so, Schlamm von einem Lasergewehr? Ach ja, Lasergewehr. Ich höre ja 40K. Oder irgendwann gibt's natürlich auch eine Stelle, wo dann irgendwie einer kriegt irgendwie Bauchschmerzen, platzt auf, ist eine Chaosbrut, dann kämpfen die gegen die Chaosbrut. Und dann war das auch so im Schützengraben, bla 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 bla. Und dann die Chaosbrut, und ich war so, Chaosbrut? Ah ja, stimmt, 40K.
Ja.
Ich bin ja noch in diesem Universum. Also es ist so menschlich, es ist so nahbar und es ist so so greifbar einfach, viel, viel greifbarer als jeder Transhumane in einer Servodose, dass ich mir denke, das ist krass. Und ich glaube, das hat auch die Annie dann auf der Rückbank gekickt, weil die dann halt wissen wollte, okay, gegen wen kämpfen wir? Wir kämpfen halt gerade nicht gegen irgendwie krasse Superhumans, sondern da ist die Geschichte, die kämpfen gegen eine Truppe. Das war ein Industrieplanet und die Arbeiter dort haben rebelliert. Und dann wird auch beschrieben, dass die halt gegen die kämpfen und da liegen dann die Leichen rum und die erkennen dann halt die Arbeitsklamotten und die haben Uniform und Kleidung aus ihren Arbeitskleidern gemacht.
Ja.
Und das ist deren Uniform und das ist einfach ein Arbeiteraufstand wegen den miesen Bedingungen auf diesem Planeten, wo man sich auch wieder denkt, ja, wieder sehr viel nahrhafter als, oh, das Chaos ist böse und deswegen bin ich auch böse, sondern nee, die Arbeitsbedingungen sind scheiße und deswegen ziehen wir hier in den Krieg und dann kommt die imperiale Garde, um dafür für Ruhe zu sorgen und diesen Aufstand niederzuschlagen, und das ist auch wieder eine Perspektive, die menschlich ist.
Ja.
Und das holt Leute ab.
Ja,
und
voll.
Das ist wirklich, wie gesagt, ich freue mich darüber zu reden und da gehe ich noch richtig dick in Details, weil es war beim Hören einfach so, boah, krass. Ist das noch 40K?
Ja.
Und da war auch direkt mein Gedanke, wenn die das in eine Serie packen, und dann kann ja auch mal ein Space Marine kommen und dieses ganze 40K-mäßige. Aber der Erstkontakt, der muss ein Mensch sein, weil sonst
ja, damit man auch irgendwie Identifikation hat, dass es ein bisschen
nahbar
ist, ja.
Das ist wirklich
Apropos Erstkontakt.
Ja.
Willst du noch 3 Minuten von deiner 40K-Experience erzählen?
3 Minuten?
Oder willst du es dir aufsparen?
Ich glaube, ich spare es mir auf.
Okay, dann sparen wir es auf.
Weil 3 Minuten wird ein bisschen knapp.
Ja, dann lass uns doch beim nächsten Mal auch einfach ein bisschen darüber sprechen, wie man generell Freunde und Bekannte begeistern kann für 40K.
Weil
dann können wir da eine ganze Folge draus machen.
Auch. Das ist auch eine ganze Folge, deswegen 3 Minuten reichen mir nicht. Aber 3 Minuten reichen mir für einen Teaser, weil bevor ich Würfel gerollt habe.
Da will ich nur ganz kurz noch sagen, ich versuche nicht zu hetzen. Wir haben uns nur jetzt immer als Regel gesetzt, dass wir die Podcast-Folge auf eine Stunde beschränken, damit wir durch den Schedule kommen.
Genau.
Das ist halt einfach,
weil wir wollen wirklich viel produzieren, genau.
Gründe, dass wir sagen, okay, wir, weil sonst, wir könnten jetzt 3 Stunden noch über Warhammer reden und dann haben wir einen 4 Stunden Podcast aufgenommen. Aber dann splitten wir das lieber ein bisschen auf und verteilen das
in den nächsten Folgen. Weil wir machen ja dann noch nicht Feierabend, sondern wir nehmen weiter auf. Ja. Und weil KI scheiße ist, müssen wir den ganzen Bums selber machen.
Mann, Mann, Bums selber machen, was für Scheiße.
Das, was mir Spaß macht, muss ich selber in die Hand nehmen.
Manno, nein. Ich würde viel lieber in der Fabrik am Band stehen in der Zeit. Aber ich muss die blöden Skripte schreiben über Warhammer Lore.
Also wir werden noch weiterarbeiten, aber wir haben halt einen Zeitplan. Deswegen kurzer Teaser und darüber werde ich dann ausführlich in der nächsten Folge reden. Es war wirklich ungelogen Wochen, Monate, wirklich immer wieder ein wiederkehrender Gedanke, wie breche ich das auf und mache das zugänglich für jemanden, der noch nie 40k hat. Was muss ich machen, bevor der erste Würfel rollt, damit die Person nicht sagt, what the fuck sind Lethal Hits? Ich gehe nach Hause. Nee, ich bin schon nach Hause. Ich gehe jetzt aufs Sofa. Du lass mich in Ruhe mit Boarding Action. Das war ein unfassbarer Bums, das vorzubereiten. Und da will ich wirklich meine Erfahrung lang und breit, das kann ich nicht in 3 Minuten, lang und breit ausbreiten und euch erzählen, wie ihr Leute ins Hobby holt und Warhammer 40k spielt,
boah, die das noch nie gespielt haben. Was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich voll Bock bekommen zu würfeln. Und irgendwie ein paar Bolter abzufeuern.
Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Wie kriegt man Leute dazu, dass sie Bock haben zu würfeln? Ja. Und das war sehr viel Vorbereitung und da will ich wirklich ausführlich drüber reden.
Ich hab grad so krank Bock, ein Warhammer-Turnier zu spielen. Irgendwie so, das kam gerade einfach so. Kam so über mich.
Ah, ich wünschte, ich hätte Boarding Action meine Figuren im Auto. Vielleicht brauche ich immer so ein so in meinem. Ach, du hast Bock auf Warhammer und dann geht dann so. geht so der Kofferraum auf und ist so, ja, dann lass mal eine Runde zocken.
Ja.
Ja. Dann, würde ich sagen, machen wir jetzt einfach Schluss.
Ja,
machen wir den Rest gibt's drauf. In der nächsten Folge.
Ja.
Und wir arbeiten jetzt noch ein bisschen. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
Lass uns gerne ein Abo da,
falls lass ein Abo da.
Und ein Like
und ein Kommentar
wäre auch
wir geil. Lesen's.
Ja.
Ja. Alles klar.
Bis dann. Tschüss.